Männer und Frauen erkranken unterschiedlich oft an unterschiedlichen Erkrankungen. Soweit haben wir das wahrscheinlich schon mitbekommen. Aber warum? Dafür gibt's jetzt möglicherweise die Erklärung. Viel Spaß!
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, Neues aus der wunderbaren Welt der Wissenschaft. Du und ich haben größere Chancen als Frauen, die uns zuhören. Ich wollte gerade sagen weibliche Hörerinnen, aber Hörerinnen sind ja in der Regel weiblich. Was blüht uns, was denen weniger blüht?
Also zunächst mal heute alles aus der Wunderwelt, nicht nur des Körpers, sondern des Gehirns und so aus der neu entdeckten Wunderwelt des Gehirns. Es gibt einfach Dinge, die man schon lange weiß, aber die man sich eben einfach nicht erklären kann oder erklären konnte, zum Teil vielleicht jetzt langsam erklären kann. Zum Beispiel ist es so, wenn du als Junge auf die Welt kommst, ist die Wahrscheinlichkeit in der Kindheit eine Art von Autismus zu entwickeln, viermal höher als Mädchen.
Aus meiner Kindheit bin ich schon raus, bin ich beruhigt jetzt. Okay, viermal höher.
Als Erwachsener ist die Wahrscheinlichkeit, eine Schizophrenie zu entwickeln, als Mann, 2 bis 3 Mal so hoch wie als Frau.
Kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir das schon vorstellen. Ja, ich aber nicht. Achso, Entschuldige, was hast du gesagt?
So, als Frau ist es wiederum so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann an einer Depression erkrankst, deutlich größer als bei Männern. Und bei Frauen ist auch die Wahrscheinlichkeit einer Alzheimer-Erkrankung höher. Das sind ja nicht so ganz kleine Unterschiede, sondern schon relativ dramatische Unterschiede. Also 4-fach Autismus, 2 bis 3-fach Schizophrenie, das ist ja schon eine wirklich harte Nummer.
Jetzt habe ich aber eine blöde Frage. Und zwar, all das scheint mir wissenschaftlich gut sozusagen begründbar. Aber bei den Depressionen habe ich jetzt den Verdacht, da es ja wahnsinnig viele Menschen gibt, bei denen Depressionen nicht entdeckt werden oder die sich nicht diagnostizieren lassen wollen, kann ich mir da eben auch vorstellen, dass Männer meinen, sie müssten ein harter Hund sein, die vielleicht auch nicht gerne über ihre Gefühle reden und schlichtweg gar nicht so viele Depressionen festgestellt werden wie bei Frauen. Was meinst du?
Das ist sicherlich ein Teil der Wahrheit, in dem Fall glaube ich aber nicht der größte Teil der Wahrheit, aber das gilt ja auch für andere Krankheiten.
Na gut, aber sagen wir, Alzheimer merkst du irgendwann.
Ja, ja, ja.
Und wenn jemand eine paranoide Schizophrenie hat, das merkst du auch irgendwann. Ja. Da kannst du dich nicht so richtig ducken, das meine ich, ne?
Ja, die Depression hat vielleicht nicht ganz die Trennschärfe, die diese anderen Dinge haben. Aber die Beobachtung, dass sozusagen die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung bei Männern und Frauen unterschiedlich sein kann, die bemerken wir auch in ganz anderen Bereichen. Also bei Herzinfarkten zum Beispiel. Einerseits äußern die sich bei Frauen anders, andererseits haben die eine andere Wahrnehmung und drittens ist dann die Behandlung auch anders. Also diesen Effekt gibt es auch, aber der erklärt natürlich in keinster Form das Autismus-Spektrum und auch nicht die Schizophrenie. Depression vielleicht ein bisschen, Alzheimer auch nicht. Und jetzt gibt es einfach spannende Hinweise darauf, wie diese Unterschiede entstehen können, beziehungsweise auch Hinweise darauf, wie die Krankheiten entstehen können. Dazu muss man eine Sache sagen, die mich überrascht hat, jetzt in der Vorbereitung. Früher war das so, und wenn ich von früher rede, rede ich von vor ein paar Jahren, war es so, dass Hirnforschung und überhaupt Forschung an Tieren in der Regel mit männlichen Tieren gemacht wurde. Also Ratten, Mäuse, was weiß denn auch ich. Warum? Weil man einfach bei männlichen Tieren konnte man die Schwangerschaft ausschließen, weil es sie nicht gab, und man konnte Hormonschwankungen ausschließen. Was die Versuche ein wenig einfacher machte, wenn du da nicht in verschiedenen Phasen des Zykluses bist. Andererseits stimmt es aber gar nicht, weil auch männliche Tiere und auch Menschen, also Männer, durchaus erhebliche Hormonschwankungen situativ haben können. Also insofern ist die Erklärung nicht ganz richtig. Und erst seit 2016 hat das National Institute of Health in Amerika festgelegt, dass Tierversuche ausdrücklich beide Geschlechter integrieren müssen. Einfach mit der Erkenntnis, dass man eben unterschiedliche Krankheitsbilder hat und man einfach die weibliche Art der Krankheitsbilder übersieht, wenn man nur mit männlichen Tieren forscht.
Wobei das jetzt natürlich wieder eine ganz eigene Frage ist, inwieweit kann man bei männlichen Tieren und weiblichen Tieren die Ergebnisse auf männliche Menschen und weibliche Menschen übertragen?
Moment, völlig richtig. Ja. Aber wenn du schon so anfängst, dass du nur mit männlichen Tieren forschst, dann ahnst du natürlich, dass zu dem Problem der Übertragbarkeit von Tier auf den Menschen noch das Problem von männlichem Tier auf weiblicher Mensch hinzukommt, was natürlich die Sache nicht weniger schlimm, sondern noch viel schlimmer macht.
Na klar, zumal, das ist ja auch klar, es gibt ja Tiere, anders als irgendwelche Laborratten, die dann dem menschlichen Körper relativ ähnlich sind, also Schweine zum Beispiel und so weiter. Wahrscheinlich ist auch der Hormonhaushalt relativ ähnlich, wobei ich denke, dann kriegt der Spruch, Männer sind Schweine, vielleicht eine ganz andere Bedeutung. Aber lassen wir das jetzt mal. Jetzt, du hast ja aber gesagt, es geht hauptsächlich ums Gehirn. Abgesehen davon, dass es jetzt natürlich Krankheiten sind, über die wir jetzt sprechen, die man eh sehr stark mit dem Gehirn und dem Geist assoziiert. Was hat man denn jetzt da festgestellt?
So, jetzt gibt es im Gehirn die spannenden Zellen, das sind die Neurone. Über die reden wir gerne und überhaupt. Und das sind die, die unser Bewusstsein ausmachen. Mit denen denken wir, mit denen fühlen wir.
Mehr oder weniger erfolgreich.
Mehr oder weniger erfolgreich. Tolle geistige Leistung aufs Tapet, wie ich in einer anderen Folge gelernt habe. So, jetzt gibt es dann noch vernachlässigte andere Zellen, die man so abwertend Klebezellen nennt, Gliazellen. Mhm. Das war mehr so Füllmaterial, hat man früher gedacht.
Mhm. Ihr ignoranten Wissenschaftler!
Ja, genau. So, jetzt hat man aber festgestellt, diese Gliazellen können eine ganze Menge. Mhm. Jetzt gibt es ja auch verschiedene. Jetzt gibt es einen Zelltypus, der heißt Mikroglia. Mikroglia macht ungefähr 10% aller Zellen im Gehirn aus. Und diese Mikroglia ist über alle Maßen interessant. Diese Mikroglia macht eine ganze Menge. Sie ist immunologisch tätig, gegen Bakterien, gegen Viren, gegen Pilze. Sie hilft bei der Abfallentsorgung. Sie macht Wachstumsfaktoren.
Wenn du Abfallentsorgung sagst, dann meinst du Stoffe in der Zelle, die übrig bleiben und die entsorgt werden müssen.
Genau, im Gehirn. Ja. Im Gehirn, genau.
Im Gehirn, okay.
Dann machen die noch etwas sehr Interessantes, wir nennen das Pruning. Mhm. Das heißt, die können sogar in die Nervenverbindungen von Neuronen eingreifen und diese lösen.
Mhm. Ja, Pruning benutzt man ja für Pflanzen zurückschneiden oder beschneiden im Englischen.
Das wusste ich nicht, aber es ist offensichtlich derselbe Vorgang. Mhm. Das heißt, die haben eine Heckenschere und die schneiden eben auch zurück. Das ist ja jetzt erstmal einfach nur eine Funktionsbeschreibung eines Zelltypus. Ganz langweilig, theoretisch. Mhm. Jetzt gibt es aber schon sehr alte, aber total spannende Beobachtungen. Diese Zellen und psychische Krankheiten. Jetzt war es zum Beispiel so, die älteste Beobachtung, wahrscheinlich die älteste war, es gab in Finnland, meinem Lieblingsland, gab es eine große Grippewelle 1957. Mhm. Also in einer Zeit der Schwarz-Weiß-Fotografie und wie auch immer. Mhm. Und wenn schwangere Frauen im zweiten Schwangerschaftsdrittel betroffen waren, im zweiten Schwangerschaftsdrittel, also mittendrin, dann war die Wahrscheinlichkeit einer Schizophrenie, wobei man sagen muss, Schizophrenien sind ja sehr selten, aber die Wahrscheinlichkeit, eine zu bekommen, war um 50% erhöht.
Der Frau oder des Kindes?
Des Kindes. Die Frau bekommt mitten in der Schwangerschaft, also wirklich in dem engen Bereich des zweiten Drittels, eine ganz normale Grippeinfektion und die Wahrscheinlichkeit von Schizophrenien erhöht sich um 50%.
Ich möchte gerne mal wissen, wie jemand diese Daten zusammengebracht hat. Da musst du doch erstmal drauf kommen.
Ja, da kommst du ja nur drauf, wenn du zwei Beobachtungen, die beide auffällig sind, plötzlich zur Deckung bringst.
Ja, und heute würde man sagen, das kann man so mit Big-Data-Analysen machen.
In dem Fall kannst du es auch intuitiv machen. Du stellst einfach fest, es gibt einen erstaunlichen Anstieg von Schizophrenie. Und irgendwann wird dir klar, Mensch, das liegt ja genau so und so viele Jahre oder so grob so und so viele Jahre nach dieser riesigen Grippeepidemie. Mhm. Und dann fängst du an, in diese alten Krankenakten zu gucken. Ne? Also das beobachtest du nicht live, direkt und unmittelbar, sondern du beobachtest es Jahrzehnte später anhand der Aufzeichnung.
In Deutschland würdest du es gar nicht beobachten wegen
der In Deutschland kriegst du hast keine Chance, keine Chance, null. Aufzeichnungen haben wir nicht, elektronisch schon überhaupt nicht. Elektronik, was ist das? Und dasselbe in anderer Form wurde beobachtet 1964 bei einer Röteln-Epidemie, ich glaube in Amerika, bin ich sicher, dass Krankheiten aus dem Autismus-Spektrum zugenommen haben. Mhm. Und jetzt stellte man sich eben die Frage, was ist da passiert? Das ist ja komisch, weil Röteln macht ja keinen Autismus und Grippe macht schon gar keine Schizophrenie. Und dann hat man eben, und jetzt begeben wir uns auf relativ aktuelles Neuland. Das heißt, es ist nicht falsch, aber es ist alles sehr unsicher und die Datenlage ist dünn.
Also mehr Indizien als Beweise.
Indizien, genau. Mhm. Und jetzt kommen diese Mikrogliazellen ins Spiel. Diese Klebezellen oder diese Untergruppierung dieser Klebezellen. Mhm. Und bei denen ist es so, dass die bei Infektionen eben sehr aktiv werden. Die sind ja auch beteiligt eben an der Abwehr von Bakterien, Viren und wie auch immer. Aber die machen eben auch noch viele andere Dinge. Wie zum Beispiel Pruning, das Zurückschneiden von Nervenverbindungen. Und man beobachtet jetzt umgekehrt bei schizophrenen Patienten, dass die wiederum mehr aktive Gliazellen haben als andere Menschen. Mhm. Das heißt, dieser Zusammenhang drängt sich ein bisschen auf.
Also Gliazellen oder Mikrogliazellen?
Mikrogliazellen, aktive Mikrogliazellen. Und jetzt kann es eben sein, dass es dort einen Zusammenhang gibt und dass diese Mikroglia dann eben durch eine Infektion aktiviert wird und dann eben auch die anderen Funktionen, die sie macht, stärker macht. Mhm. Und dass sie zum Beispiel tatsächlich nach einem Infekt, dass der Fötus dann eben in dieser ganz frühen Phase, dass diese Nervenverbindungen stärker beschnitten werden als ohne eine solche Infektion. Mhm. Und das wiederum würde ja möglich machen oder zumindest denkbar machen, dass sich daraus psychische Krankheiten entwickeln, wie zum Beispiel Schizophrenie oder so.
Jetzt mal doof gefragt, wir wissen ja etliches, lange nicht genug, aber wir wissen auch etliches über Alzheimer. Ist dann jetzt der Verdacht, dass bei Alzheimer-Patienten, dass sie zu viel Mikroglia haben oder dass sie zu wenig Mikroglia-Aktivität haben?
Das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich schlicht nicht.
Okay.
Nein, und ich würde auch jetzt ganz vorsichtig sein, diese unmittelbaren Zusammenhänge so direkt herzustellen.
Okay, aber reizvoll ist es schon.
Reizvoll ist es schon. Zumal, wenn du denn irgendwann möglicherweise, ja, Krankheiten vielleicht nicht behandeln, aber verhindern kannst oder zumindest die Wahrscheinlichkeit drücken kannst oder vielleicht durch eine Impfung. Ja, also ich meine, wenn du Röteln verhinderst, da würdest du möglicherweise auch diese Überreaktionen dieser Mikroglia verhindern. Und dann möglicherweise eben in einem langfristigen Schritt eben auch die Bildung dieser Krankheiten zumindest nicht verhindern, aber unwahrscheinlicher machen. Mhm. Und das wäre natürlich ein starkes Argument, zum Beispiel auch für die Impfung gegen Röteln oder gegen Grippe oder wie auch immer. Aber um nochmal dieses Beschneiden, dieses Pruning an einem anderen Beispiel klarzumachen, es gibt ja Synästheten. Synästheten, also Leute, die zwei Sinneswahrnehmungen miteinander verknüpfen.
Ja, das sagst du immer so daher, weil du mir das Stichwort geben willst, dass ich sage, habe ich ja auch.
Du hast das auch? Ja, du bist ja eine von diesen merkwürdigen Personen, die behauptet, die Null sei, welche Farbe hat die Null? Na, das weiß ich jetzt wirklich nicht mehr.
Nee, die 0 ist so wischiwaschi grau. Die 1 also, ist weiß, die 7 ist rosa. Das habe ich dir aber, glaube ich, alles schon mal erzählt.
Ja, das stimmt, aber das habe ich vergessen.
Die 3 ist grün, die 4 ist orange. Ich kann es dir zuverlässig immer wieder sagen.
Genau. Ich habe mitgeschrieben, das stimmt, das sind genau die Farben, die du genannt hast, als wir vor einem halben Jahr. Nein, aber die Tatsache, dass für dich eine Zahl eine Farbe hat, dass die 7 rosa ist, ist ja objektiv völliger Blödsinn. Das würdest du sogar wahrscheinlich akzeptieren.
Das überhaupt nicht, ob ihr, was, es ist, in meinem Kopf ist das doch so. Du kannst ja nicht sagen, dass die 7 nicht rosa ist.
So, und meine Unterstellung ist jetzt einfach, dass in deinem Kopf hat die Mikroglia versäumt, völlig überflüssige Verbindungen, die ich auch mal gehabt habe, völlig überflüssige Verbindungen rechtzeitig zu kappen. Eigentlich ist Synästhesie ein extrem schöner Defekt, aber immer noch ein Defekt, weil eigentlich hätten die Verbindungen nicht da sein dürfen.
Also in meinem Fall ist es tatsächlich so, dass ich weiß, also ich erinnere mich noch, dass es war, als ich die Zahlen überhaupt gelernt habe. Als ich gelernt habe, von 1 bis 10 zu zählen und also darüber nachgedacht habe intensiv über diese Zahlen. Und man ist ja dann nicht dabei, dauernd was zu schreiben. Und als Kind hat man ja viel Zeit. Und dann habe ich eben an diese Zahlen gedacht und dann haben die diese Farbe sich ausgesucht. Oder das war dann, also vielleicht habe ich diese Verbindung auch irgendwie mit erschaffen. Ich weiß es nicht.
Hatten die Zahlen von Anfang an eine Farbe oder bekamen sie die sehr viel später?
Ich erinnere mich, dass ich im Lernvorgang der Zahlen diese Farben schon gesehen habe. Das schon. Aber ob ich die Farbe da hineingegeben habe, also in meiner Selbstwahrnehmung war das so, dass ich denke halt über die 7 nach. Und interessanterweise weiß ich noch, habe ich mir die, das ist auch verrückt, wie man das als Kind so macht. Heute funktioniert mein Gehirn anders. Ich denke sehr viel in Bildern, aber ich weiß damals noch ganz genau, ich habe vor meinem geistigen Auge sowas gesehen wie eine schöne Wiese, so ein blauer Himmel, grüne Wiese. Und da drauf, damals fehlten mir die Worte, heute würde ich sagen, eine in 3D wie eine Skulptur einer Zahl in der Landschaft. Und die hatten dann eben diese Farben. Und so habe ich über die Zahlen nachgedacht und immer mir überlegt, ob ich die sozusagen die Reihenfolge noch weiß, ob irgendwo Lücken sind in der Reihe und so, als ich die gelernt habe.
Ja, und ich würde jetzt einfach deiner Mutter unterstellen, in deiner Schwangerschaft, zumindest nicht im zweiten Drittel, keine Infektionskrankheit gehabt zu haben, die möglicherweise den Mikroglia massiv stimuliert hätte, was dann zu einem stärkeren Beschnitt dieser Nervenverbindung hätte führen können.
Das Einzige, was man meiner Mutter vorwerfen kann, ist, dass sie bis zur Entbindung heftigst geraucht hat.
Oh, echt?
Ja.
Zu einer Zeit, in der ihr nicht klar war, dass das ein Problem sein könnte? Oder war sie einfach...
Du, es war 1970. Also aus vielfachen Erzählungen wurde mir gesagt, wusste man gar nicht, dass das schädlich ist. Ob man wirklich nicht hätte wissen können, weiß ich nicht. Gut, dafür haben deine Eltern getrunken. Ich meine, wollen wir mal ehrlich sein.
Ja, aber nicht so viel, wie deine geraucht
haben. Ach so,
haben. Na, also, das ist auch nee, 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 so nicht. Nein, aber was ich an diesem Bereich total spannend finde, das steht am Anfang. Aber das macht es ja nicht uninteressanter. Mhm. Und es gibt jetzt eben noch Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Das haben wir mehr oder weniger wegignoriert, weil tatsächlich Frauen anders reagieren auf diese Infekte als Männer. Und tatsächlich das Immunsystem anders reagiert. Man würde ja sagen, okay, Frauen und Männer unterscheiden sich durch die Hormone und mit Testosteron reagiert das Immunsystem dann eben anders als mit Östrogen. Das ist im Kern auch so, das testosterongesteuerte Immunsystem reagiert schwächer als das nicht testosterongesteuerte Immunsystem. Es ist tatsächlich so, dass auch im Erwachsenenalter Frauen stärker auf Infekte reagieren. Das Immunsystem ist einfach stärker. Mhm. Es reagiert mehr. Es reagiert schneller und deswegen kriegen Frauen Infekte eher weniger und sie dauern auch nicht so lang. Sie reagieren auch entsprechend stärker auf Impfungen. Das haben wir, glaube ich, schon mal irgendwann erwähnt, dass die Impfung bei Frauen tatsächlich eine stärkere Reaktion hervorruft. Dafür haben wir Männer den Vorteil, dass wir weniger Autoimmunerkrankungen haben. Also Erkrankungen, wo das Immunsystem gegen den eigenen Körper vorgeht, ein überschießendes Immunsystem. Das unterscheidet tatsächlich Männer und Frauen und das ist möglicherweise eben ganz früh in der Kindheit auch schon begründet, insofern als dass eben die Mikrogliazellen bei Mädchen stärker reagieren, anders reagieren als die Zellen von Jungen.
Ich bin am Überlegen, wir haben doch angefangen damit, dass du sagtest sozusagen, es gab diese Grippewelle in Finnland und die Kinder hatten dann eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, Schizophrenie zu bekommen. Dann aber wieder die Jungs oder die Mädchen oder beides? Weil
nein, das war nicht unterschieden worden.
Okay.
Das war nur ein Beispiel dafür, dass man einen Zusammenhang gesucht hat. Überhaupt. Geschlechtsunabhängig.
Es könnte aber auch sein, dass selbst bei diesen Babys im Mutterleib schon ein Unterschied ist zwischen männlichen Babys und weiblichen Babys, weil ja wahrscheinlich auch da ab einem gewissen Zeitpunkt der Hormonspiegel anders ist, oder?
Das ist sogar wahrscheinlich, dass es so ist. Nur wurde es damals, nach meinem Wissen zumindest, nicht thematisiert. Weil man ja schon die Beobachtung, dass es überhaupt eine stärkere Krankheitslast gab, schon die alleine war eine Überraschung.
Das heißt, das sind ja faszinierende Sachen, die du hier erzählst, aber man muss ja sagen, also erstens, lass uns spekulieren. Also wenn man dann irgendwann Bescheid weiß, wird man dann einen Zusammenhang kennen, wie zum Beispiel sagen, also bei Frauen, wenn die weniger Mikroglia-Aktivität haben als, keine Ahnung, Messwert, dann bildet sich sehr wahrscheinlich diese oder jene geistige Krankheit heraus. Bei Männern ist es so, wenn die zu viel Mikroglia haben und so, dann haben die eventuell das. Glaubst du, wir werden so eine Landkarte haben sozusagen der möglichen Probleme wegen erhöhter oder verminderter Mikroglia-Aktivität?
Vielleicht kriegen wir hinterher sogar noch einen ganzen therapeutischen Kasten dazu.
Ja, das wäre ja Schritt zwei, wenn wir wissen, wie wir die Aktivität anregen oder vermindern. Ne?
Genau. Ja. Frage 1, ja. Frage 2 möglicherweise auch. Es gibt irgendwelche, das muss ich aber tief im Kopf haben.
Und die Mikroglia haben unter Umständen schon alles weggepruned.
Das wäre tragisch. Zu viel weggepruned. Man kann ja auch einen Rasen zu tief schneiden, zu flach und so. Es gab aber Versuche, dass man tatsächlich die Wirkung von Testosteron, die ja auch schon im Mutterleib da ist, irgendwie medikamentös reduziert hat, bei Versuchstieren vermutlich. Und dadurch eine andere Wirkung auf die Amygdala, das Angstzentrum hatte. Wie auch immer. Jedenfalls, man kann ja auch Versuche machen, indem man dann die Wirkung von den Hormonen verändert und dann eben sieht, wie unterschiedlich Jungs und Mädchen oder weibliche und männliche Versuchstiere auch im Mutterleib reagieren und dadurch dann eben Anzeichen dafür bekommt, wie diese Infekte geschlechtsspezifisch reagieren. Kurz gesagt, das ist kompliziert und extrem vielversprechend.
Wir machen ja diesen Podcast in allererster Linie für uns, ist ja klar. Deswegen, ich weiß nicht, ob wir im Podcast schon mal drüber gesprochen haben. Ich bin ein Mensch, der sehr viel in seiner Fantasie lebt und unheimlich viel, man kann es negativ sagen, rumspinnt oder positiv sagen, viele Visionen hat, viele Ideen hat. Ich habe aber manchmal das Gefühl, dass vieles aus der Vergangenheit bei mir einfach gelöscht wird. Also ich habe viele Erlebnisse, habe ich einfach nicht mehr, erinnere ich mich nicht mehr dran. Finde ich manchmal schade. Meistens fehlt es mir aber nicht, weil ich ja so sehr in meiner Fantasie und der Zukunft lebe. Glaubst du, das hat mit erhöhter Mikroglia-Pruning-Aktivität irgendwas zu tun?
Das glaube ich nicht. Es gibt einen ganz normalen Vorgang des Vergessens, der einfach darin besteht, dass Verbindungen, die sehr, sehr lange nicht benutzt werden, tatsächlich schwächer werden. Und umgekehrt.
Das heißt, wenn man sich immer auf neue Sachen in der Fantasie stürzt und nicht so viel in der Vergangenheit rumgrübelt, dann ist es ganz normal, dass das verblasst.
Es gibt Verbindungen, die sind sehr stark, weil sie sehr emotional beladen sind. Die wirst du nicht los. Da kannst du noch so viel tun. Und es gibt andere Dinge, Banalereignisse, die einfach langsam verblassen und die dann irgendwann weg sind. Das ist kein aktiver Vergessensvorgang, sondern eher ein Nichtbenutzungsvorgang. Deswegen funktioniert ja auch das aktive Vergessen von unangenehmen Dingen nicht. Also da neulich, als du auf dieser Konferenz oben auf dem Podium ewig nicht verstanden hast, was er gesagt hat, und der ganze Saal wusste, was er meinte und du als einziger nicht. Diese Szene spielst du dir im Geiste so oft vor, weil du sie aktiv vergessen willst, dass du sie nie mehr vergessen kannst.
Peinlichkeit ist natürlich auch ein ganz starker Motivator, ja, der dich piekst und ärgert.
Eine stark emotionsbesetzte Erinnerung, Peinlichkeit eben auch, Glücksgefühle eben auch und die bleiben dann erhalten. Nein, ich glaube, dass grundsätzliches Vergessen kein Problem der Mikroglia ist. Der Witz ist ja der, wir haben 86 Milliarden Neurone im Kopf. Jedes von diesen Neuronen hat 1000 bis 10.000 Verbindungen zu anderen. Da sind unglaublich viele Kabelstränge unterwegs. Und wenn du diese Strecke addierst, dann kannst du die irgendwie 5,5 Mal die Strecke Erde-Mond umwickeln oder irgendwie sowas. Also unfassbare Zahlen. Das Interessante ist, dass wenn du als Neugeborener auf die Welt kommst, würde man ja jetzt denken, du hast einen Bruchteil dieser Verbindungen eines Erwachsenen. Weil der Erwachsene hat ja sozusagen sein gesamtes Leben abgebildet in diesen neuronalen Verbindungen. Das ist ja alles abgespeichert, sozusagen organisch, physisch, real. Und die Erinnerungen, die du dann nicht mehr hast, die werden irgendwann abgebaut und die neuen werden dann eben aufgebaut. Der Witz ist eher, dass es so nicht funktioniert. Der Witz ist, du kommst als Kind, als Baby auf die Welt und hast viel, 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 viel mehr Nervenverbindungen als Erwachsener. Weil das Kind eben noch nicht entschieden hat, ob es mal Trompeter wird oder Moderator oder Arzt oder Rennfahrer. Oder den Kopf zum Fußballspielen braucht, zum Köpfen. Und insofern kommt das Kind mit unglaublichen Potenzialen auf die Welt und davon wird dann ganz viel gekappt oder gepruned weil es nicht gebraucht wird. Alles, was überflüssig ist, ist viel zu teuer, um es zu erhalten, energetisch. Und insofern wird das alles relativ radikal zurückgeschnitten, bis auf das sinnvolle Mindestmaß. Und das ist der Vorgang des Pruning. Und der Vorgang des Vergessens, der fängt ja dann erst mit 50, 60, 70 an.
Vielen Dank, dass du das nochmal erklärt hast mit den vielen Zellen, mit denen wir geboren werden und die dann abgebaut werden. Ich weiß, wir haben eine hervorragende, ausführliche Folge schon mal dazu gemacht. Ich würde jetzt auch gerne empfehlen, welches ist, aber das habe ich in der Tat vergessen. Ich bin aber froh, dass ich eins durch dich jetzt weiß, wenn ich eben kein Meisterfußballer bin oder kein Meisterpianist, dann liegt es schlichtweg am Pruning. Das ist jetzt meine neue Ausrede.
Genau. Und den Begriff versteht keiner. Insofern kannst du dich da immer mit rausreden.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.